Wir meckern gleich über den lahmen Bundesliga-Samstag.
Und wir gratulieren Alba Berlin zum Rekordpokalsieg.
Bilanzieren Olympia in Peking.
Und träumen von Olympia in Deutschland.
Ja, bitte nicht wecken. Guten Morgen, Zustand jetzt. Unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und man wird am Montagmorgen doch wohl noch ein bisschen träumen dürfen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Der Fußball-Samstagnachmittag, der war jetzt auch eher so, ziemlich unsexy, oder?
Naja, gucken wir nochmal drauf, ne? Wolfsburg-Hoffenheim, Augsburg gegen Freiburg, Stuttgart gegen Bochum. Ich muss kurz gehen. Bielefeld gegen Union, Köln gegen Frankfurt. Da muss man den Fußball schon sehr lieben, um da Begeisterung zu empfinden.
Ja, man kann jetzt eigentlich keinem wirklichen Vorwurf machen. Lag ja jetzt auch daran, dass der BVB und Leipzig bei der Europa League gespielt haben. Deshalb konnten die ja eigentlich auch nur Sonntag ran, sonst wäre das ja auch wieder gemein gewesen. Wird sich im Falle vom BVB vielleicht auch bald erledigt haben, ne? Glasgow und so. Na gut, aber jetzt haben sie ja gegen Gladbach mal wieder das gute Gesicht gezeigt. Aber stimmt schon, der Sonntag, der hatte mehr.
Ja, spannend ist es in der Bundesliga, aber sowieso eigentlich nur im Kampf um die Europapokalplätze, wie man jetzt gerade wieder merkt. Und natürlich bei den Teams, die vom Abstieg bedroht sind. Da war einiges los.
Ja, und ganz bitter lief es für den VfB Stuttgart. Er hat quasi in letzter Sekunde durch einen Foul-Elfmeter dann den ersten Sieg seit Dezember doch noch verpasst. Am Ende nur ein 1:1 gegen Bochum. Mehr gab es dann nicht, damit mussten sie sich zufrieden geben.
Ja, und das könnte im Abstiegskampf am Ende vielleicht zu wenig sein. Stand jetzt, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass Stuttgart bald der nächste Traditionsverein ist, der nach dem HSV, nach Schalke 04, nach Werder Bremen wieder runter müsste. Bei Stuttgart läuft's aktuell nach dem Motto, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Können einem schon leid tun.
Oder hast du am Schuh, hast du
ja,
am
genau,
Schuh,
hast du Scheiße am Schuh. Ja, genau, richtig. Ja.
Ich wollte es nicht sagen, aber...
Ja, gut. Macht nichts, dann habe ich... Ja.
Jeder braucht eine Wahrheit, oder jede Wahrheit braucht einen, der sie ausspricht, ne?
Richtig, genau.
Ja, gut. Ja. Aber dafür wollen wir jetzt auch keine Werbung machen, oder?
Nein, natürlich.
Lass uns beim Kampf bleiben hier. Spannung im Kampf um Platz 1 kommt vielleicht auch mal auf, ne? Also so auch jetzt bei Bayern gegen Fürth, so für 20 Minuten oder so, als Fürth sich gegen ziemlich
fürthlose
Bayern in Führung gesetzt hat.
Genau, ja. Gut, allerdings dann kann man ja dann doch wieder ins Rollen.
Ja. Wie es immer ist, ne? Bayern dann, also fast immer ist, zuletzt ja nicht, aber jetzt wieder, die Bayern überrollen sie dann eben doch, gewinnen. Also spannender ist es da aktuell tatsächlich in Liga 2. Spitzenreiter ballert sich mit zwei verschossenen Elfern selbst aus der Spitzenposition. Werder und der HSV lassen beide Chancen liegen und das bietet einer ganzen Reihe von Clubs immer noch Aufstiegschancen. Also alle noch drin, ziemlich viel drin, viel Spannung.
Stand jetzt aktuell.
Spannung war auch im Basketball. Alba Berlin, die hatten am Ende dann aber trotzdem Grund zu feiern. Sie gewannen dieses packende Pokalfinale gegen die Merlins Crailsheim mit 86-76 und holten sich ihren, Achtung, 11. Pokaltitel.
Ja, das ist schon unfassbar. Damit sind sie jetzt alleiniger Rekordhalter, Rekordsieger, haben jetzt einen mehr als Bayer Leverkusen, aber das war letztlich auch knapper als 86-76 dann klingt. Das Finale war höchst umkämpft und TJ Short, der Crailsheimer mit 30 Punkten, war der beste Mann des Spiels. 30 Punkte, wow.
Das sind ja schon fast NBA-Punktergebnisse, ne? Aber entsprechend natürlich am Ende, da war ziemlich enttäuscht, weil es dann eben trotzdem nicht gereicht hat. Aber mal ganz ehrlich, kaum einer hätte Crailsheim, glaube ich, diesen Finaleinzug wirklich zugetraut. Und dann schon gar nicht zugetraut, dass sie so lange gegen Alba das Spiel dann auch offen halten konnten.
Ja, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass 90% aller Deutschen überhaupt nicht wissen, wo Crailsheim überhaupt liegt. Und die sind jetzt auf einmal da und machen das durchaus gut. Und es ist ja eine super Geschichte, die hinter diesem Verein steht. Am 31. Januar 1986 war der Club aus einer Schüler-AG gegründet worden und hat sich mittlerweile nach zahlreichen Auf- und Abstiegen in der oberen Hälfte der Bundesliga dann doch festgesetzt. Ja, und bietet auch den Großen ganz regelmäßig Paroli.
Ja, und das haben sie auch im Finale gemacht, ne? Crailsheim, diese kleine Stadt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs, 32 Kilometer von Schwäbisch Hall.
Ne? Ja, guck mal hier, du weißt ja Bescheid. Hör mal. Aber du bist halt diese 10%, wo man sagt, ja, der kann's halt, ne? Der kann's, der Malte.
Ich kann vor allen Dingen schnell googeln.
Ach so, gut. Naja, gut.
Wikipedia weiß alles.
Ja, na klar. Ja, gut. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo es liegt.
Das ist richtig, genau. Gleich wieder die Leute aufgeschlaut. Aber lass uns sie noch ein bisschen aufschlauen über dieses Finale. Crailsheim hatte ja im Finale auch sogar mal zwischendurch am Anfang mit 16 Punkten vorne gelegen. Alba lange in der Defensive gepennt, aber dann wurden sie im zweiten Viertel doch noch wach und dann kamen sie durch einen Korbleger von Maodolo zur Halbzeit auf 4 Zähler wieder ran. Ja, und dann drehte Alba dann doch immer mehr auf, wurde aus der Distanz vor allen Dingen auch immer erfolgreicher. Und auch wenn Crailsheim nie aufgab, am Ende setzte sich bei Alba dann doch Klasse und Erfahrung durch und hat dann auch diesen historischen Triumph letztlich besiegelt.
Top und Flop.
Top des Tages ist das deutsche Wasserball, denn die Herren und die Frauen haben beide erfolgreich das Ticket zur EM-Endrunde in Kroatien gelöst. Beim Qualifikationsturnier gewannen sie ungefährdet mit 16-5 gegen Belgien und sicherten sich so mit 3 Siegen und einem Remis jetzt also das Ticket. Und das haben die Frauen sogar schon ungeschlagen gelöst.
Und Flop des Tages ist Bayer Leverkusen, denn die haben ja gegen Mainz verloren im Bundesliga-Kampf um die Champions League, letztlich Punkte liegen lassen, aber sie haben auch noch dann eine Verletzung hinnehmen müssen. Torjäger Patrick Schick, der fällt jetzt nämlich erstmal aus mit einem Muskelfaserriss in der linken Wade, der wird einige Wochen, so heißt es, nicht zur Verfügung stehen und das ist natürlich eigentlich schlimmer als diese eine Niederlage, denn das führt möglicherweise dazu, ja, dass die Tormaschine von Bayer dann auch ein bisschen ins Stocken kommt. Und das war ja in den letzten Wochen immer das große Plus. Also das unser Flop des Tages.
Stand jetzt aktuell.
Malte, lass uns nochmal auf die Olympischen Spiele in Peking zurückblicken. Die haben uns ja in den letzten 16 Tagen in ihren Bann gezogen, teilweise auch kopfschüttelnd zurückgelassen. Es gibt einiges darüber zu debattieren, ja.
Genau, seit gestern sind sie Geschichte, aber sie haben uns wirklich, ja, debattieren lassen. Sie haben nachhaltigen Eindruck gemacht, positiv wie negativ und sportlich wie sportlich. Und sportlich können wir erstmal festhalten, das waren aus deutscher Sicht die dritterfolgreichsten Winterspiele ever.
Ja, vor allem im Eiskanal natürlich, aber insgesamt 12-mal Gold, 10-mal Silber, 5-mal Bronze, das kann sich durchaus sehen lassen. Das findet übrigens auch Tom Heberlein, unser Kollege vom Sportinformationsdienst SID, der hat aus München die Berichterstattung des SID gesteuert und den distanzierten Blick auf die Spiele gehabt.
Auch ja beim Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de, da war Tom ja auch mehrmals zu Gast, jetzt auch hier. Tom, was bleibt dir denn aus Peking haften? Erstmal sportlich aus deutscher Sicht.
Selbstverständlich aus deutscher Sicht die Bobfahrer, die Rodler, die Skeletoni, die ja da eine Goldrinne aus diesem Eiskanal gemacht haben, vom Allerfeinsten. Also ich glaube, das ist aller Ehren wert. Das ist ganz oben im Regal, was da passiert ist. Das bleibt natürlich hängen. Aus deutscher Sicht, ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich aus deutscher Sicht halt vor allem, haben mich zwei Dinge ganz besonders stark beeindruckt. Das war diese unfassbare Aufholjagd von dem nordischen Kombinierer, von Vinzenz Geiger, als er da auf den letzten paar Metern da noch zu Gold gesprintet ist. Das hatte für mich, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, so ein bisschen Erinnerungen geweckt da an Dieter Baumann 92 Barcelona. Also über 5000 Meter da auf den letzten 120 Metern da noch an allen vorbeirennt. Also das fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Ja, und dann auch selbstverständlich auch begleitet durch den ARD-Kommentar. Dieser Teamsprint der Langläuferinnen, also das war auch ganz weit vorne in meinen Erinnerungen. Ich glaube, das war auch einer dieser Momente, die ein bisschen, ich will nicht sagen für die Ewigkeit bleiben, aber an die man sich zumindest am Ende von 2022 in Jahresrückblicken noch gerne erinnern wird.
Und ansonsten gucken wir mal über den deutschen Tellerrand raus. Was bleibt dir international hängen?
Ansonsten, ja, gab es ein paar so Sachen auch international, die mir schon hängen geblieben sind. Also ich will jetzt gar nicht über dieses Drama, um diese Tragödie, um diese Eiskunstläuferin, die russische Kamila Valijeva sprechen. Also das hat natürlich diese Olympischen Spiele leider negativ auch überlagert. Und auch hier haben die Institutionen natürlich eine sehr, sehr peinliche Rolle gespielt. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was ja einen Schatten auf diese Olympischen Spiele geworfen hat, wobei man natürlich nochmal betonen muss, dass dieses Mädel, dieses 15-Jährige da am allerwenigsten dafür kann. Ansonsten, ja, Michaela Schifrin, sechsmal angetreten, keine Medaille. Sie hat sich selber als Witzfigur bezeichnet, was natürlich sehr plakativ und auch viel zu polemisch ist. Man muss da eindeutig dazu sagen, diese Frau hat in allen ihren Niederlagen, die sie hier erlitten hat, eine unfassbare Größe gezeigt. Sie hat nie Ausreden gesucht. Sie hat sich immer gestellt. Sie hat tief in ihre Seele blicken lassen. Sie hat auch die Hasskommentare, die sie abbekommen hat im Netz, hat sie öffentlich gemacht und hat die als Aufforderung verstanden, Menschen, die ähnlich gedisst werden, wie das heißt, Mut zu machen. Also das war eine Olympiasiegerin trotz sechs sportlicher Niederlagen. Ja, die Eisschnellläuferin Irene Wüst, die Niederländische, die jetzt zum sechsten Mal bei fünf verschiedenen Winterspielen Gold geholt hat. Johannes Tinius Bö, der ja viermal Gold, einmal Bronze in sechs Rennen geholt hat, bleibt sicher hängen.
Wenn wir aus chinesischer Sicht drauf gucken, dann müssen wir natürlich Eileen Gu noch erwähnen, die Freestylerin.
Die ja eigentlich Amerikanerin ist, dann aber für das Heimatland ihrer Mutter gestartet ist, zum Postergirl wurde, als Propagandavehikel gedient hat. Zweimal Gold, einmal Silber, mit Sicherheit auch etwas, was hängen bleibt. Therese Johaug, drei Goldmedaillen im Langlauf. Ja, und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich alpin interessiert bin, noch diese wirklich unglaubliche Geschichte von Johannes Strolz, der vor diesem Winter in keinem österreichischen Kader war, der sich seine Skier selber präpariert hat, der als Aushilfspolizist gearbeitet hat, der mit den Deutschen trainieren musste, um überhaupt ein bisschen da Schnee unter die Skier zu bekommen. Und dann hat er fünf unfassbare Wochen, erst diesen Sensationssieg beim Slalom in Adelboden, dann hier zweimal Gold, einmal in der Kombination, einmal mit dem Team und einmal Silber auch im Slalom. Also das war für mich noch so eine bemerkenswerte Leistung bei diesen Olympischen Spielen.
Also so rein sportlich gesehen hatte das Ganze schon was?
Rein sportlich, und das haben mir die Sportler auch immer gesagt, wenn sie über die Wettkampfstätten und die Organisation gesprochen haben, war das mit Sicherheit schon etwas, auf das man durchaus erfreut auch zurückblicken kann, auch aus deutscher Sicht.
Aber rein sportlich können wir natürlich nicht bleiben, wenn wir über Peking 2022 dann ein Resümee ziehen. Marco hatte das ja vorhin auch schon angesprochen. Es gibt da ja noch einen Bereich, den wir definitiv nicht ausklammern dürfen. Und das ist, auch wenn das IOC immer wieder erklärt hat, dass Olympische Spiele ja nichts mit Politik zu tun haben sollen, eben der Einfluss der Politik.
Man sollte nie vergessen, wie China trotz aller gegenteiligen Beteuerungen diese Olympischen Spiele missbraucht hat, politisch missbraucht hat, aufgeladen hat, obwohl sie auch immer wieder das Gegenteil behauptet haben. Und in diesem Zusammenhang muss natürlich nochmal erwähnt werden, wie peinlich das IOC mit diesen ganzen kritischen Themen umgegangen ist, wie sehr und wie dauerhaft sie sich weggeduckt haben, diese Herren der Ringe, allen voran Thomas Bach. Ich glaube, das sollte man auf gar keinen Fall vergessen, was für ein beschämendes Bild vor allem ja, das IOC und allen voran Thomas Bach da abgegeben hat.
Stand jetzt aktuell.
Nach so viel Olympia in den letzten Wochen, ein bisschen träume ich ja auch von Olympia in Deutschland.
Ja, träumen ist ja auch erlaubt, Malte, aber stimmt, wird eigentlich auch mal wieder Zeit. Die letzten Olympischen Spiele bei uns gab es 1972 und aus eigenem Erspüren weiß ich, das ist 50 Jahre her. Es ist also an der Zeit, findet übrigens auch DOSB-Präsident Thomas Weikert zumindest, sich mal wieder zu bewerben oder sich langsam und sorgfältig an eine Bewerbung ranzutasten.
Aber betrachten wir das Ganze mal realistisch. Da mag man vielleicht von träumen, aber so richtig traumhaft ist es doch dann eigentlich doch nicht, wenn man die Spiele wirklich ausrichten darf. Also die olympische Bewegung, das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, wird gelähmt von in Stein gegossenem Größenwahn, Korruption, Betrug, Nationalismus und alles, was wir in Peking gesehen haben und auch von Tom Heberlein eben nochmal gehört haben. Das macht eigentlich klar, mit diesem IOC und diesem Präsidenten Thomas Bach kann Olympia in Deutschland eigentlich gar kein Thema sein.
Naja, wird es in absehbarer Zeit, denke ich, auch so nicht. Die nächsten Spiele sind ja auch alle vergeben. 2032 zum Beispiel wird Brisbane zum Zug kommen. 2034 hat sich Salt Lake City ins Gespräch gebracht und die Chancen für die sind sehr, sehr gut. Denn 2 Jahre zuvor endet der lukrative TV-Vertrag mit NBC und der ist milliardenschwer und damit der wichtigste aller Fernsehdeals für das IOC. Der muss dringend verlängert werden. US-Spiele, naja, wären ein gutes Lockmittel, ne? Aber danach dann vielleicht.
Naja, aber auch noch nicht 2036, also so 100 Jahre nach den Nazi-Spielen. Das wäre, glaube ich, niemandem zu vermitteln.
Ja, außerdem sind so viele andere mögliche Bewerber ja auch noch auf dem Markt. Also Indien hat sich in Stellung gebracht. Die Golfstaaten drängen mit Geld, da sind wir wieder dabei, und Einfluss. Und Afrika müsste auch mal dran sein. Dakar zum Beispiel, die Hauptstadt des Senegal, richtet 2026 die Olympischen Jugendspiele aus.
Ja, aber das wäre doch auch mal ein Wettbewerb, für den sich Deutschland mal bewerben könnte. Zum Beispiel für Winter 2028. Da sucht das IOC nämlich noch händeringend einen Ausrichter. Damit könnte man ja vielleicht auch mal anfangen, auch um dann Olympiakritiker im Land vielleicht mal zu überzeugen und dann auch Lobbyarbeit für die ganz großen Spiele zu leisten und dann letztlich auch die Ambitionen für eine Bewerbung für das in Anführungsstrichen richtige Olympia dann nochmal zu untermauern. Dann natürlich, wenn es eine Zukunft nach Bach und Co. gibt.
Na, du meinst also, wenn die alten weißen Männer abgedankt haben und dann die wahren olympischen Werte wieder über die Gier siegen werden?
Das hast du sehr schön gesagt, aber das wäre doch mal was.
Ja, du bist wirklich ein Träumer.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Jetzt hast du mich schön geweckt, jetzt komme ich wieder in die Realität und zu dem, was heute dann ansteht. Sie kommen wieder nach Hause, einige unserer Peking-Helden, Francesco Friedrich zum Beispiel nach seinem historischen Doppelgold, der steigt dann heute zusammen mit einem großen Teil der DOSB-Delegation heute Nachmittag insgesamt 40 Athletinnen und Athleten der Sparten Biathlon, Bob, Langlauf und Eiskunstlauf aus dem Flieger Frankfurter Flughafen. Heute Nachmittag so gegen 15:35 ist der Flieger, glaube ich, angesagt, wer hin möchte.
Ach, und ich freue mich für die Athletinnen und Athleten. Erstens, dass sie wieder zu Hause sind, aber dass sie dann vielleicht ja eben auch was Beißbares sozusagen, sieht man ja immer auf den Bildern, etwas Beißbares mitgebracht haben. Es ist schon etwas Besonderes bei diesen Spielen oder bei Spielen generell eben dabei zu sein, auch wenn diese unter ganz besonderen Vorzeichen und sicher auch in der Retrospektive mit sehr, sehr, ja, mit dem Lachen und dem Weinen im Auge betrachtet werden, aber auch da werden sie sicherlich eine Menge Erinnerungen im Gepäck haben. Ich hoffe auch ein paar schöne. Aber es
dabei
gibt natürlich
sein
nicht
oder
nur
dabei rein ist alles.
Exactement. Das ist übrigens, das würde ich mir schützen lassen, weil dabei, man sagt bei den Olympischen Spielen ja immer, ne, der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, aber da dabei sein ist eigentlich das, was wirklich zählt. Mal der schnell
ja,
zum Patentamt.
Ja, oder ja. Demnächst kommt, weil wir ja gesagt haben, die Golfstaaten kommen auch, dabei rein ist alles.
Oh ja, oder ja, so, ja.
Also, geht alles.
Ja, das ist da, gut. Du, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen podcasten, da hauen wir noch den einen oder anderen raus. Aber wir gucken doch mal auf richtigen Sport, wenn man das so sagen kann. Die Adler Mannheim wollen in der deutschen Eishockeyliga den zweiten Tabellenplatz festigen. Nach über einem Monat Spielpause treten sie bei den Nürnberg Ice Tigers an und können dabei auch wieder auf, da sind wir wieder beim Thema, auf die Olympiafahrer, die nicht ganz so erfolgreich waren, zurückgreifen.
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber das ist,
auf jeden Fall können sie sich rehabilitieren für das Olympia-Debakel.
Das stimmt.
Nennen wir es mal so. Auf jeden Fall, das Sportradio Deutschland wird euch auch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Alle 15 Minuten mit frischen News, ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum. Und ihr hört alles im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ihr wacht mit uns morgen wieder ab 7.07 Uhr auf im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ganz viele Podcasts, 250 bis 300. Ich muss nochmal genau nachzählen, aber es werden täglich mehr. Also in dem Bereich bewegen wir uns aktuell ungefähr bei uns auf der Plattform. Ihr habt genügend Zeit durchzuklicken. Bis morgen 7.07 Uhr. Bis dahin viel Spaß beim Klicken. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus. Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.